بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعمل فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزني عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم زد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا هذا المتن الطيب المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الرابع والعشرين في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بيوت الله dem Herrn der Welten, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, und viele und Segen sei noch den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Wir sind heute bei unserem 24. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe mit dem ehrenwerten Sheikh Sayyid Abdul-Ati, in dem es darum geht, die Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kunna qad akhbarnakum anna hadha al-liqa sayu'ti ikhtibar tahriri 'ala ma madat dirasata. Walakinna sawfa nurji' al-ikhtibar li'annana likathrat al-mashaghil ma istata'na i'dad al-ikhtibar hatta yutarjam. Fa insha'Allah ta'ala في اللقاءات القادمة نخبركم بموعد الاختبار.
Wie es angekündigt war, liebe Geschwister, hätte heute eine Prüfung stattfinden sollen bezüglich dem Erlernten bis jetzt. Nur leider aufgrund organisatorischen Dingen und da der Chef so viel beschäftigt war, ist nicht dazu gekommen, eine Prüfung auf die Waage zu stellen, und diese muss ja dann auch noch ins Deutsche übersetzt werden. So werdet ihr inshallah in den nächsten Unterrichten erfahren, wann wieder die nächste Prüfung ist.
حتى نوفي جزءا من الوعد سوف نعطيكم سؤالا الآن تقومون بالإجابة عليه في بيوتكم وتأتون بالإجابات إن شاء الله.
Trotz alledem, aber dass wir nun einen kleinen Vorgeschmack von der Prüfung bekommen, werden ein paar Fragen gestellt, die ihr euch dann aufschreiben könnt und die Antworten im nächsten Unterricht dann mitbringen könnt, إن شاء الله.
السؤال الأصل الأول من ثلاثة أصول: معرفة الله عز وجل بالأدلة. اكتب ما تعرفه عن هذا الأصل بالدليل.
Die erste Frage, liebe Geschwister, dreht sich die erste Grundlage, und zwar das Kennen von Allah subhanahu wa ta'ala anhand von den Beweisen. Schreibe uns auf, was du davon weißt, und anhand Beweisen. Yani versuche Beweise aufzuführen dafür.
Inshallah
könnt ihr dann mit den Antworten im nächsten Unterricht kommen. Die erste Frage ist angekommen, bezüglich der ersten Grundlage, das Kennen von Allah subhanahu wa ta'ala anhand von Beweisen.
إخوات الإيمان الإسلام ما زلنا نقف مع الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة هو معرفة دين الإسلام بالأدلة وعلمنا أن الدين له مراتب وأن مراتبه ثلاثة الإسلام الإيمان الإحسان فبينا المرتبة الأولى وهي الإسلام وبينا أركان الإسلام ثم انتقلنا إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان وبيان أركانه فشرحنا أربعة أركان من أركان الإيمان وفي هذا اللقاء نقف مع الركن الخامس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر.
Das war's zu den Fragen, liebe Geschwister. Das war nur die eine Frage für nächste Woche, inshallah. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind immer noch bei der Erläuterung der zweiten Grundlage. Und zwar dies, das Kennen der Religion, des Islam, anhand der Beweise. Dann haben wir untergliedert, dass sich diese Grundlage in drei unterteilen lässt, in drei Rangstufen. Einmal Islam, dann einmal Iman und zum dritten Al-Ihsan. Wir sind stehen geblieben beim Iman. Haben die vier Säulen, die vier ersten Säulen des Iman erwähnt. Und heute sind wir bei der fünften Säule des Iman. Und zwar sie ist das Glauben an den, der Glaube an den jüngsten Tag. Und genau da werden wir inshallah heute wieder weitermachen.
وكما تعودنا أن نبدأ بمن يذكر بالجزء الماضي شرحه من المتن في اللقاء الماضي مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية فمن يا ترى.
Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, die Geschwister, indem wir das auswendig gelernt wiedergeben, einmal auf deutscher Sprache und einmal auf arabischer Sprache, so bitten wir denjenigen, inshallah, anzufangen. Vielleicht zuerst der Bruder, der Arabisch macht, damit ich die Zeit habe, das Deutsch, inshallah. Du machst Arabisch? Wir fangen von rechts an.
Yemin. Akbar. Yalla, Burhan.
وأركان الستة وأركان الستة كما في حديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر
وتؤمن
بالقدر خيره وشره والدليل هذه أركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سورة البقرة آية 177 والدليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سورة القمر آية 49
بارك الله فيك احسنت بريتش واركانه ستة
Der Glaube an Allah und die Engel und, der Glaube an Allah und seine Engel und seine Bücher und die Propheten und den jüngsten Tag und der Glaube an die Vorherbestimmung, das Gute wie das Böse. Der Beweis für diese sechs Säulen sind, wie die Aussage des Erhabenen ist, keine Güte ist es, sein, angesichts nach Kräften oder Besten zu wenden, vielmehr liegt Güte
darin. Nochmal, Bruder. Nochmal.
Deine Güte besteht darin,
nicht daran,
dein Angesicht nach Osten,
dass ihr eure Gesichter,
dass ihr eure Gesichter nach Osten oder Westen wendet, vielmehr besteht Güte darin, dass ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt und an die Engel und die Bücher und an die Engel und die Bücher und die Propheten
glaubt.
Das ist Surah Al-Baqarah, der Vers 177, und der Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen, und wir haben alles in bestimmtem Maße erschaffen. Das ist in Sura Al-Qamar, Vers 49.
Nein.
Sehr gut. Barakallahu fiik.
Barakallahu
fiik. بعد أن تعرفنا على الأركان الأربعة الأولى من أركان الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله في هذا اللقاء نقف أمام الركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر. فما المقصود بالإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بيوم القيامة. وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن العبد بغير شك بأن ثم يوم يعود الناس إليه، يبعثون فيه وإليه ويحاسبون فيه، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، لأن الأمر ليس منتهيا بالموت، بل ثم يوم يجتمع فيه الناس فيقتص من الظالم إلى المظلوم ويحاسب الناس على أعمالهم. دليل ذلك قول الله تعالى في سورة الزمر: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إذا آمن الإنسان بهذا القدر وأن هناك يوم سيكون وأنه سيبعث من جديد، فإنه قد حقق هذا الركن. بارك الله فيك. هذا المقصود الإيمان باليوم الآخر وما يجب أن يعتقده المسلم.
Was ist damit gemeint, liebe Geschwister, wenn wir über den Tag des Gerichts reden? Wie wir erwähnt haben, wir sind ja dabei, die fünfte Säule zu erläutern bezüglich der Säulen des Glaubens. Und heute, wie gesagt, werden wir uns näher befassen mit dem Tag des Gerichts. Wenn man über den Tag des Gerichts redet, ist damit der jüngste Tag gemeint, liebe Geschwister. Weil der Muslim sollte einen festen Glauben daran haben, dass er eines Tages zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wird. Und dass es nicht vorbei sein wird mit dem Tod. Nicht, dass jemand denkt, ich lebe und dann sterbe ich und dann kommt nichts mehr. Sondern zu unserem Glauben, zu unserem festen Glauben, der fest verankert ist, gehört es, dass wir fest daran glauben, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren werden. Und genau das ist dieser Tag gemeint. Wenn wir reden, der Glaube an den Tag des Gerichts, ist das damit gemeint, dass du einen festen Glauben daran hast, dass du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wirst. Und dass du fest daran glaubst, dass es eine Abrechnung deiner Taten gibt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass nach dem Tod nicht einfach nichts mehr ist, sondern dass man vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in verschiedenen Suren, beispielsweise in Surah Zumar, wie der Sheikh erwähnt hat, dass die Nefs sozusagen sterben wird und jeder zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wird.
هذا هو الإيمان الإجمالي بهذا الركن، الإيمان باليوم الآخر. وهناك الإيمان التفصيلي، وهو أن تؤمن بالموت وبأحوال القبر وبأحوال يوم القيامة وما في هذا اليوم العظيم من أهوال وما فيه من ميزان وصراط وحوض وميزان وقصاص وجنة ونار بالأدلة. هذا ما يسمى الإيمان التفصيلي. فيكفي الإنسان أن يوقن بالإيمان الإجمالي أن يعرف أن يوم الحساب. لكن إن جاءك إنسان وقال أنت تحدث عن الحوض الساحة القيام، قال يعني إيه الحوض؟ وما ما يدري، فتبدأ تقول النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن الحوض فآمن، هذا خير، هذا هو الإيمان. إن كذب تبقى مشكلة تانية بقى، ربما الإنسان ما يعرف الإيمان التفصيلي، فهذا لا يؤاخذ ولكن نعلمه. إنما الإيمان الإجمالي يجب على كل مسلم، على كل إنسان أن يوقن إن فيه يوم الحساب. لو أنكر كفر بالله عز وجل وخرج عن دائرة الإسلام. إنما الإيمان التفصيلي قد تغيب بعض التفصيلات عن بعض المسلمين، ولكن إن ذكر بها وذكرنا له الأدلة يجب عليه الإيمان وعدم التكذيب.
Das, was wir jetzt erwähnt haben, liebe Geschwister, ist der allgemein oder allgemein zusammengefasste Glaube an den jüngsten Tag. Und wie der Sheikh erwähnt, ist es ausreichend für einen Muslim, dass er dies kennt, ja, dass er die allgemeine Bedeutung von diesem Tag kennt, dass du sagst, es ist ein Tag, wir haben festen Glauben daran, ohne jeglichen Zweifel, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren werden und wir werden zur Rechenschaft gezogen für unsere Taten und das Leben sozusagen, oder es ist nicht mit dem Tod fertig, sondern dann beginnt es bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dies ist der allgemeine Glaube, was ausreichend ist zu kennen. Der detaillierte Glaube ist, dass du anhand von Beweisen, yani über den Tod berichten kannst und über die Zustände im Grab und über den jüngsten Tag an sich und über die Waagschale und über die Taten und über die Abrechnung und über Paradies und über Hölle. Aber wie der Sheikh erwähnt hat, dies ist kein Pflichtwissen, sondern es ist ausreichend, wenn man die allgemeine Erläuterung kennt. Jedoch, wenn dich jemand fragt und du berichtest beispielsweise in einem Unterricht oder ähnliches gerade darüber und du redest über den Zustand des jüngsten Tages oder des Grabes oder der Waagschale, der Abrechnung, Paradies, Hölle, ist es für dich dann verpflichtet sozusagen, dass du auch die Beweise dazu kennst. Dass wenn du mit jemandem redest und du redest schon über diese detaillierten Dinge, dass du ebenfalls in der Lage bist, die Beweise dazu aufzuführen.
وقف في هذا اللقاء بين يدي الإيمان التفصيلي باليوم الآخر، والذي يبدأ بأن يعلم المسلم أن الموت حق وأنه خلق من خلق الله عز وجل. قال الله تعالى في سورة الملك في أول آية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت، الآية الثانية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن بيّنت الآيات أن الموت خلق من خلق الله، وأن الله جل جلاله خلقه من أجل الابتلاء والامتحان والاختبار. فعلى الإنسان أن يوقن بهذا، أن الموت حق وأن لكل أجل كتاب وأنك أيام معدودة وأنفاس محدودة، وإذا جاء أجلك انتقلت من دار إلى دار، من دار الدنيا إلى الدار الآخرة، من دار عمل بلا حساب إلى دار حساب بلا عمل. هذا أولا فيما يتعلق بأن الموت خلق من خلق الله وهو حق. نعم.
Liebe Geschwister im Islam, heute werden wir uns inshallah mit der Tatsache befassen, der detaillierte Glaube an den jüngsten Tag, wie wir vorhin erwähnt haben, dass man die verschiedenen Zustände kennt. Dazu gehört, dass man einen festen Glauben daran hat, dass der Tod eintreffen wird. Dass du einen festen Glauben daran hast, dass der Tod eintreffen wird, und daran gibt es überhaupt keine Zweifel. Und dass der Tod ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass er geschaffen ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Mulk erwähnt, Surah 67, beginnend ab Vers Nummer 1, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist, und er hat zu allem die Macht. Er der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Hier in diesem Vers, in Vers Nummer 2, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er, der den Tod und das Leben erschaffen hat. Warum? Und das ist die Frage, die auch der Sheikh gestellt hat. Warum wurden wir erschaffen? Und warum gibt es das Ganze? Dass wir geprüft werden von Allah subhanahu wa ta'ala, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende.
Und die Ayat ist viel im Koran. Und in Hadith sallam tadullu ala haqiqat al-maut. Von daher in Surah Al-Sajda, مثلا, قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. دليل الموت والبعث يوم القيامة هذا في سورة السجدة. والآيات لا تحصى في كتاب الله عز وجل وكذلك النصوص في سنة النبي على حقيقة الموت. نعم.
Ebenfalls nehmen wir in Surah Sajda, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich, yani nehmen wird euch der Engel des Todes, der damit beauftragt ist, eure Seele sozusagen zu nehmen. Das heißt, diese Verse, liebe Geschwister, es gibt sehr viele Verse, wie der Sheikh erwähnt hat, aber dies nur dazu, um zu verdeutlichen, was Allah subhanahu wa ta'ala über den Tod im Koran berichtet.
علمنا أن الموت حق. نعم. أيضا تعلم أن للموت سكرات وأن له شدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم هو أكرم الخلق وسيد الخلق. عندما نام على فراش الموت كان يتصبب عرقا وكان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. أي شدة عظيمة جدا. نسأل الله تعالى السلامة. اللهم أمين.
Ebenfalls, liebe Geschwister, was auch damit zusammenhängt, wenn wir so detailliert über diese Dinge reden und wir über den Tod reden, dass man auch einen festen Glauben hat, dass es die sogenannte Trunkenheit des Todes gibt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sehen wir, und Allah, er war der edelste Mensch gewesen, der je auf dieser Erde umhergegangen ist, dass dieser auf dem Sterbebett lag, in Schweiß gebadet und sagt, La ilaha illallah, wahrlich, dem Tod oder der Tod hat eine Trunkenheit. La ilaha illallah, wahrlich, der Tod hat eine Trunkenheit.
كذلك تؤمن أن للساعة علامات وأمارات منها الصغرى ومنها الكبرى وهي الأمارات التي تدل على قربها. فهذه من عقيدة المسلم. في حديث جبريل عندما سئل النبي في آخره عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فعندما سئل عن أماراتها أي علامات الساعة قال أن تلد الأمة ربتها أي أن العبد الرقيقة تلد سيدتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أي الفقراء الذين كانوا يعيشون في الصحراء في خيمة من شعر ويمشون على رمال الصحراء حفاة وليس عندهم إلا القليل من الشياه يرعونها ويشربون من لبنها. الآن أصبحت لهم أبراج وناطحات للسحاب. بعد الفقر والضيق أصبح النفط كدول الخليج يتسابقون في البنيان. في دبي مثلا برج 800 متر والآن في إمارة أخرى هيعملوا برج ارتفاعه 1000 متر. هكذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قديما كانوا عايشين فين؟ في خيمة في الصحراء عنده الشاء قدام الخيمة والبعير وبيمشي حافي على الرمال. الآن بيجلس على المكاتب ويشتري الطائرات الخاصة ويبني الأبراج. واضح؟ هذه علامة من علامات الساعة الصغرى وقد تحققت. في نصوص كثيرة جدا ذكر النبي علامات أخرى كثيرة إضافة للعلامات الكبرى، وهي الأهوال الجسام العظيمة التي على إثرها تقوم الساعة، نسأل الله تعالى السلام. نعم.
Dass wir aber auch ebenfalls daran glauben, dass der jüngste Tag verschiedene Anzeichen hat, wie uns authentisch überliefert ist, dass es große und dass es kleine Anzeichen gibt für dieses Eintreffen dieses Tages. Wir sehen im Hadith von Jibril alayhi salam, den ihr alle auswendig kennt, in dem er dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagt oder berichte mir vom jüngsten Tag sozusagen oder von dieser Stunde. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Befragte hat nicht mehr Wissen als der Fragende. Und so hat er ihn gefragt, berichte mir von deren Zeichen oder von ihren Anzeichen. So antwortete der Gesandte Allah, Segen und Frieden seien auf ihm, dass die Magd ihre Herrin gebärt. Und was damit genau gemeint ist, haben wir in den vergangenen Unterrichten schon erläutert. Ebenfalls sagt er aber auch, dass du siehst, wie die nackten, barfüßigen Schafshirten miteinander wetteifern sozusagen im Bauen der Gebäude, in der sinngemäßen Übersetzung, dass du siehst, wie sie miteinander wetteifern. Und das ist das, liebe Geschwister, was wir zu unserer Zeit heute sehen. Yani, Länder, die vorher nur Wüste waren, wie zum Beispiel die Arabische Emirate oder ähnliche Länder, die jetzt vor Luxus, yani für den Luxus so sehr bekannt sind, dass es früher eigentlich nur Wüsten gewesen sind. Yani, die hatten nichts. Das waren Wüsten gewesen. Der hatte vielleicht sein Zelt aufgeschlagen, hatte vor dem Zelt ein paar Schafe, die da weiden, oder Kühe oder ähnliche Tiere. Und er hatte sonst nichts. Er war damit zufrieden, er war bedürftig gewesen, er ist barfüßig umhergegangen, Nacktfleisch umhergegangen, sehr bedürftige Person gewesen. Und heute sehen wir genau das Gegenteil, dass sie yani, miteinander wetteifern, wie der Sheikh erwähnt hat. Yani, ich glaube, jetzt ist in der Planung, dass man sogar das Gebäude, das man hat, yani wieder übersteigt, indem man ein 1000 Meter hohes Gebäude bauen möchte. Und das ist denjenigen, der vielleicht arm war oder seine Vorfahren arm und bedürftig war und nichts hatten, dass er jetzt in seinem Büro sitzt und er bestellt Flugzeuge von der Sorte und er lässt die Hubschrauber zukommen von der Sorte und er gibt diese und diese Bestellung auf, obwohl sie eigentlich vor nicht allzu langer Zeit nur eine Wüste hatten. Kleinigkeit zum Leben, sehr, sehr simples Leben sozusagen, ein paar Schafe vor ihrer Hütte hatten oder vor ihrem Zelt hatten und das war's. Und heute sehen wir genau das Gegenteil. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen.
وأن من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال في آخر الزمان، هو أكبر فتنة يتعرض لها أهل الدنيا في آخر الزمان، ومنها أيضا نزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل المسيح الدجال، ومنها أيضا خروج يأجوج ومأجوج ليفسدوا في أرض الله عز وجل، ومنها أيضا خروج الدابة التي تكلم الناس، ومنها أيضا خروج دخان يحشر الناس إلى أرض محشرهم، ومنها أيضا طلوع الشمس من المغرب، ومنها أيضا نار تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم وتقيل معهم وتصبح معهم. هذه كلها من العلامات الكبرى ومن الخص المسخ في آخر الزمان، نسأل الله عز وجل سلامته. ومعلوم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأنه في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا تترك مؤمنا إلا قبضته حتى وإن دخل في شق الجبال، فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، والعياذ بالله رب العالمين. نعم.
Ebenfalls gibt es große Anzeichen für diesen Tag der Stunde sozusagen, wie euch allen bekannt ist, Messias al-Dajjal oder die Rückkehr von Isa ibn Maryam a.s. oder ebenfalls ich glaube im Deutschen übersetzt Gog und Magog, und das Tier, das hervorkommen wird, um die Menschen anzusprechen, der gewaltige Rauch, der umhergehen wird, dass die Sonne im Westen aufgeht, anstatt dass sie im Osten aufgeht, dass es ein großes Feuer sein wird, das die Menschen zu diesem jüngsten Tag, Tag der Stunde, zum jüngsten Tag sozusagen begleitet, und viele andere Anzeichen. Und wie der Chef erwähnt hat, liebe Geschwister, von unserem festen Glauben heraus, dass diese Stunde eintreffen wird aufgrund der schlechten Taten der Menschen, die sie vollziehen. Ja, es steht fest, dass diese Stunde eintreffen wird. Daran haben wir hundertprozentigen Glauben, aber sie wird dann eintreffen sozusagen wegen dem Schlechten, was die Menschen praktizieren sozusagen. Weil es ist bekannt, Allah subhanahu wa ta'ala, durch seine Barmherzigkeit heraus, wird er einen Rauch oder einen Qualm sozusagen senden, der, wenn er von den Gläubigen eingeatmet wird, dass diese verschont werden von diesem Tag. Dass diese sterben werden und dann diesen Tag nicht miterleben. Also bleiben nur noch diejenigen, die die Freveltaten und das Übel auf dieser Erde wollten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns beschützen.
هذا إجمال في علامات الساعة. من أراد التوسع فلنا كتاب بعنوان المصير المحتوم، الموت وما بعده، فيه فصل كامل يشرح تفصيلا علامات الساعة الصغرى والكبرى بالأدلة. وقد سبق أن شرحنا هذا الكتاب في المسجد السابق على مسجدكم، ولعلنا أن نعيد شرحه في القريب إن شاء الله، وقريبا ينزل إن شاء الله على الموقع. أيضا هناك كتاب طيب في هذا الباب بعنوان يوم القيامة للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى، في سلسلة العقيدة التي صنفها رحمه الله تعالى لمن أراد أن يستدين.
نعم، يا شيخ أبي، diese waren nur kurze oder kurze Informationen bezüglich diesem Tag oder bezüglich deren Anzeichen. Wer mehr Informationen oder detailliertes Wissen darüber haben möchte, so hat der Chef schon eine Vortragsreihe aufgenommen in der Moschee, in der er vorher war. So kann man sich diese inshallah anschauen. Und wie der Sheikh erwähnt hat, inshallah, dies ist zwar schon länger her, aber vielleicht werden wir in Zukunft hier jetzt in dieser Moschee mit den Geschwistern hier genau dieselbe Vortragsreihe machen bezüglich der kleinen und der großen Zeichen des jüngsten Tages. Ebenfalls gibt es ein gutes Buch, liebe Geschwister, das Yom Qiyama heißt, ist geschrieben von Sheikh Al-Ashkar. So kann man sich das ebenfalls anschauen. Ein sehr, sehr detailliertes Buch, das ein Kapitel der Aqida geschrieben hat, in der er über diese Zeichen redet.
كذلك من الإيمان التفصيلي باليوم الآخر أن تؤمن بأحوال القبر، بظلمته ووحشته، وتؤمن بعذابه أو نعيمه. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، والعياذ بالله. فللقبر عذاب وللقبر نعيم، يجب أن تؤمن بذلك. وقد وردت النصوص بذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك في سورة غافر الآية 46، سورة غافر الآية 46، الله جل جلاله يتحدث عن حال قوم فرعون، قال عنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فاستدل أهل السنة بهذه الآية على عذاب البرزخ. وإن كان بعض العلماء يرى أن هذه الآية بينت فقط عرض الأرواح على النار ولم تبين عذاب الأجساد، نقول أن عذاب الأجساد سوف يوضحه النبي في سنته. الآية تقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، فإذن يوم القيامة شيء آخر، عذاب آخر، يبدأ في الدنيا أي في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه آية تدل على عذاب القبر. نعم.
Ebenfalls, was zu unserem festen Glauben in diesem Kapitel gehört, ist, dass wir an den Zustand oder dass wir einen gewissen Glauben darüber haben, über den Zustand des Grabes. Weil es ganz, ganz wichtig ist, liebe Geschwister, wenn wir uns schon mit diesem Thema befassen, dass wir aufmerksam zuhören, inshallah, und diese wichtigen Informationen mit uns nehmen. Der Glaube an den Zustand im Grab. Das Grab, liebe Geschwister, kann entweder ein Paradiesgarten sein oder eine Grube des Feuers. Das Grab, in dem du dich dann befindest, wenn du verstorben bist, kann für dich schon entweder ein Paradiesgarten sein oder es kann für dich eine Grube des Feuers sein. Sehen wir in Surat Rafir, in Vers Nummer 46, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lass die Leute Fir'auns in die strengste Strafe eingehen. Dieser Vers, liebe Geschwister, wenn wir uns den näher betrachten, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala über eine gewisse Strafe redet. Und das Wichtige, damit wir das verstehen, er redet über eine gewisse Strafe und dann sagt er, und am jüngsten Tag sozusagen, kommt erst diese und diese Strafe. Das heißt, bevor man ins Höllenfeuer eingeht, ist dies der Beweis dafür, dass es vorher schon eine Bestrafung gibt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das Höllenfeuer, oder das Höllen ist in Klammer, das Feuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, yani dies zeigt uns, sie werden dem Feuer ausgesetzt, morgens und abends. Danach sagt aber Allah subhanahu wa ta'ala, und am Tag, da sich die Stunde erhebt, das heißt, vorher haben wir über eine andere Art der Bestrafung geredet. Und jetzt kommt erst dies, und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lass die Leute Fir'aun in die strengste Strafe eingehen. Dies ist der Beweis dafür, indem wir zeigen, dass es im Grab schon eine gewisse Feuerbestrafung geben kann, bevor überhaupt das eigentliche Höllenfeuer kommt.
كذلك من الأدلة في القرآن سورة السجدة الآية 21 سورة السجدة آية 21 يقول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قال ابن عباس العذاب الأدنى عذاب القبر والعذاب الأكبر عذاب اليوم الآخر عذاب القيامة وبعض العلماء فسروا كالحسن البصري وغيره فسروا العذاب الأدنى أي بعذاب الدنيا من ضيق وقرب وابتلاءات ولا شك أنه يحتمل هذا أيضا فالآية إذن دليل أيضا على عذاب القبر.
Ebenfalls sehen wir in Surah Sajda, in Vers Nummer 21, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls über die Bestrafung redet. Ich suche mal gerade den Vers heraus, und zwar ist es auf Seite 415, damit wir den genauen Wortlaut inshallah haben, damit wir keinen Fehler machen, was die Übersetzung angeht. Über diesen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir werden sie ganz gewiss etwas von der diesseitigen Strafe vor der größeren Strafe kosten lassen, auf dass sie umkehren mögen. Und in der Fußnote, das ist damit das Feuer des Jenseits gemeint ist. Yani wir werden sie ganz gewiss etwas von der diesseitigen Strafe vor der größeren Strafe kosten lassen, auf dass sie umkehren mögen. Und über diesen Vers sagt Ibn Abbas radiallahu anhu, dass genau mit dieser Bestrafung, der wir hier reden, wir werden sie ganz gewiss etwas von der diesseitigen Strafe kosten lassen, dass damit die Bestrafung im Grab gemeint ist.
ومن السنة الأدلة كثيرة من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل واضح على عذاب القبر نسأل الله تعالى العافية طبعا العافية بلغة العرب لا بلغة أهل المغرب لأن أهل المغرب العافية عندهم بمعنى النار نقول العافية بلغة العرب أي السلامة والصحة نعم.
Ebenfalls in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, dass dieser erwähnt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ging an den Gräbern vorbei und yani sagte, wahrlich diese zwei werden bestraft. Und man hat sich yani gewundert, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, der eine in der sinngemäßen Übersetzung hat sich yani beim Urinieren nicht beschützt oder hat sich beim Urinieren nicht genau verdeckt sozusagen, und der andere ging mit der Namima sozusagen. Das heißt, dass er yani Namima ist nur Reba, noch nicht kennen wir ungefähr.
Namima in Yankul Hadith, liufste Beninnes.
Nein. Dass dieser und der andere ging sozusagen mit der Namima umher. Das heißt, dass er versucht hat, Streit anzufangen zwischen dem und dem, dass er von dem was berichtet hat und er hat es dem gesagt und er hat über die das gesagt und hat über die Stadt gesagt. Das ist in der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgekommen, was uns ebenfalls zeigt, dass es eine Bestrafung im Grab gibt. Und so hat der Sheikh gesagt, bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um Al-Afiya, und das ist ja im Hocharabischen sozusagen die Salama, yani die Friede, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala davon schont. Im Arabischen heißt es, yani möge uns Allah das Feuer geben sozusagen. Deswegen nehmen wir es auf der Hocharabischen und nicht auf der Marokkanischen Art.
Und dann ist es auch Hadith al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, Sunan, und Hadith al-Sahih. Und wir sind in der Janaze von einem Rajul von Al-Ansar. فلما يلحد أي لما دفن جلس النبي عند قبره عليه الصلاة والسلام ومعه عود ينقط بها في الأرض ثم رفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر قالها مرتين أو ثلاث ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة أي الطيب اللي يطيب به البدن فيجلسون منه مد بصره ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام فيقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راد غير غبان. طبعا الروح بمعنى السعادة النعيم، والريحان أيضا كذلك. يقول فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي بسهولة جدا زي ما قطرة الماء تنزل كده على السقاء برفق، فلا يدعونها في يده طرفة عين، فيأخذونها أي ملائكة الرحمة يضعونها في هذا الكفن وفي هذا الحنوط، ثم يصعدون به إلى السماء الدنيا فتخرج منه رائحة كأطيب رائحة مسك ظهرت على وجه الأرض، ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا لمن هذه الروح الطيبة، يقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم يستفتحون له السماء الدنيا فتفتح له الأبواب وتشيعه ملائكة كل سماء، ملائكة كل سماء إلى التي تليها حتى يصل إلى عرش الرحمن جل جلاله، فيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين أي في أعلى منزلة في الجنة، ثم أعيد روحه إلى جسده في قبره، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى، فتعود الروح إلى الجسد في القبر، فيأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، فيقعدانه ويسألانه من ربك، فيقول ربي الله، يقولان ما دينك، يقول الإسلام، يقولان من الرجل الذي بعث فيكم، يقول ومحمد صلى الله عليه وسلم، فينادي المنادي أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ويفتح له في قبره مد بصره، فيفتح له باب إلى النار ويقال له عبد الله هذا مقامك إن عصيت الله، أما وقد أطعت فقد أبدلك الله مقاما خيرا منه، فيفتح له باب إلى الجنة يرى من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. ثم يأتيه رجل أبيض الوجه، أبيض الثياب، طيب الريح، فيقول: عبد الله أبشر بالذي يسرك. يقول: من أنت وجهك الذي يأتي بالخير؟ يقول: أنا عملك الصالح، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك. فعندها يقول العبد المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. نعم.
كان جالس على القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
استعيذ بالله من عذاب القبر مرة أخرى.
Ebenfalls die Geschichte im Islam, einen Beweis, den wir haben, der uns zeigt, dass die Bestrafung im Grab eine Haq ist. Ein Hadith, der hervorgeht von Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, dass dieser sagte: Wir gingen eines Tages mit dem Gesandten heraus zu einer Janaza von einem der Ansar. Als dieser beerdigt wurde und er wurde unter die Erde gelegt, blieb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitzen und sagte: Sucht Zuflucht. Nachdem er einen Moment sitzen blieb, und dann erhob er seinen Kopf und sagte, entweder waren es zwei oder dreimal: Sucht Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor der Bestrafung im Grab. Sucht Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor der Bestrafung im Grab. Zwei oder dreimal hat er dies erwähnt. Danach ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fuhr er fort, indem er den Zustand beschrieb, in dem sich die Toten sozusagen befinden. Indem er sagt, ja, sinngemäß wiedergegeben, es waren sehr viele Infos, die der Chef gegeben hat, aber sinngemäß, wenn er zu den rechtschaffenen Menschen gehört, dass er einen wohltuenden Geruch bekommt und ihm wird sein Platz im Paradies, er wird befragt von Munkar und Nakir: Wer ist dein Herr? So wird er sagen: Mein Herr ist Allah. Was ist deine Religion? Meine Religion ist der Islam. Wer ist der Mann, der zu euch entsandt wurde? Das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und seine Ruh wird gehoben und ihm wird in wohltuenden Gerüchen, so wie nicht mal vielleicht der beste Duft, den es auf dieser Erde jemals gegeben hat, und ihm wird sein Paradies im Höllenfeuer, ihm wird ein Platz im Höllenfeuer gezeigt, und so wird ihm gesagt: Dies hättest du bekommen, wenn du mir keinen Gehorsam gezeigt hättest. Und dann wird ihm der Paradiesplatz gezeigt, und das sagt er sinngemäß: Das ist dein Platz. Und so bleibt er im Grab. Und so kommt jemand mit einer sehr, sehr wohltuenden Ausstrahlung zu ihm und gibt ihm eine frohe Botschaft. Und dann wird er gefragt: Wer bist du, der mir diese frohe Botschaft gibt? Und so wird ihm geantwortet: Ich bin deine guten Taten, und ich werde mit dir sein bis zum jüngsten Tag. Und so wird dieser Gläubige, der diesen gläubigen Zustand hatte, die ganze Zeit bitten: O Allah, lass endlich die Stunde kommen. O Allah, lass endlich die Stunde kommen. O Allah, lass endlich die Stunde kommen. So viel nur allgemein wiedergegeben, wie der Zustand desjenigen sein wird, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden sein wird, der in einer wohltuenden Wonne leben wird, wie der Sheikh ebenfalls erwähnt hat, dass beim Tod seine Ruh, seine Seele, wird so sacht, so sanft hervorgehen, ohne jegliche Schwierigkeiten, ohne dass er irgendwelche Kummer oder ähnliches verspürt, wie der Sheikh erwähnt, wie ein Tropfen vom Wasserhahn vielleicht runterkommen würde oder von ähnlichem Gefäß, in einer sehr, sehr einfachen Leichtigkeit. So viel zur Ruh desjenigen, der das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangt hat und dem ein Platz im Paradies sicher gegeben wird.
عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر أو قال الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا، خلاص بيموت، وإقبال على الآخرة، مقبل على الحياة الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه، سود الثياب، معهم المسوح. المسوح ثياب خشن من النار والعياذ بالله، كفن من النار والعياذ بالله، فيجلسون منه مد بصره، أي يحيطون به. ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام، فتفر روحه إلى إخمص قدميه عند الخوف والرهبة، يفزع الروح، تسقط إلى إخمص القدمين، فيقف ملك الموت ويقول: أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى غضب من الرحمن. قال النبي: فينزع روحه من أصل كل عرق والعياذ بالله، يأخذها من إخمص قدميه، يلقيها في حقويه، عند سقي عفوا ثم إلى فخذي ثم إلى حقوي أي وسطه ثم ينتزعها نزعا فلا يدعونها في يده طرفة عين فيأخذونها أي ملكة العذاب يدعونها في هذا المسوح ويصعدون بها إلى السماء الدنيا فتخرج منه رائحة كأنتن رائحة جيفة ظهرت على وجه الأرض. الجيفة حيوان ميت بعد أيام يبقى منتن. أنتن رائحة جيفة في الأرض تخرج من هذا الرجل عياذا بك الله. ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا أف لهذه الروح. ما هذه الروح الخبيثة؟ لمن؟ يقول روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، يعني الاسم الذي كان يبغضه ينادونه به. فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا واستفتحوا لا تفتح لهم أبواب السماء. عندها قرأ النبي قول ربه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومعنى حتى يلج الجمل في سم الخياط تأويلان عند المفسرين. الأول أن الجمل يطلق في لغة العرب على الحبل الغليظ جدا الذي يستعمل في ربط المراكب والسفن على الشطان. فهذا الحبل هل تستطيع أن تدخله في سم الخياط الإبرة بتاعت الخياطة؟ الإجابة مستحيل. فهذا كناية عن تيئيسهم من دخول الجنة، لا جنة لهم. وقال البعض المقصود به الجمل أي البعير. وهل تستطيع أن تدخل بعيرا من سم الخياط؟ الإجابة أيضا لا، فهذا كناية عن استحالة. إذن لا تفتح لهم أبواب السماء. فينادي الرب جل جلاله اكتبوا كتاب عبدي في سجين أي في أسفل منزلة من الجحيم والعياذ بالله، ثم أعيد روحه إلى جسده في قبره، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد الروح إلى الجسد فيأتيه الملكان أحدهما منكر والآخر نكير فيسألانه من ربك؟ فيقول ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. من الرجل الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري. فيقولان له لا دريت ولا تليت، فيضربانه بمطرقة والعياذ بالله، مطرقة مثل القدوم الذي يستعمل في الطرق وفي هدم المنازل، ولكنه من النار والعياذ بالله. يضربانه بمطرقة فيتفرق جسده في قبري 70 خريفا، أي من شدة الألم 70 سنة يتألم من مطرقة واحدة. فينادي المنادي أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وضيقوا له في قبره حتى تختلف أضلاعه، أن يدخل الضلع اليمين في الضلع الشمال من شدة الضيق، وافتحوا له بابا إلى النار يرى من سمومها وحميمها إلى قيام الساعة. عندها يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا مقامك إن أطعت الله، أما وقد عصيت فقد أدلك مقاما شرا منه. فيفتح له باب إلى النار والعياذ بالله يرى من سمومها وحميمها. ثم يأتيه رجل منتن الريح منتن الثياب فيقول أبشر بالذي يسوءك. يقول من أنت؟ وجهك الوجه يأتي بالشر. يقول أنا عملك السيء، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك اليوم القيامة. عندها يقول الفاجر رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة.
Jedenfalls sehen wir den Zustand im Grab für denjenigen, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden ist, mit dem Kafir, mit dem Fajr, dass es beim Tod so sein wird, dass himmlische Gestalten zu ihm kommen mit einem Gegenstand oder Gegenständen aus Feuer. Und so kommt der Todesengel zu ihm und der für die Entnehmung seiner Seele sozusagen verantwortlich ist. Und so wird die Seele aus Ehrfurcht in die Fallen zu den Füßen. Und so wird sie hochgenommen von Fuß zu Oberschenkel, zur Brust, zum oberen Körper, bis sie mit einer Gewalt herausgenommen wird. Bis sie mit einer Gewalt herausgekommen wird, weil es erschwert wurde ihm sozusagen, dass diese Seele mit einer Leichtigkeit herausgeht, wird sie mit Druck, mit Gewaltigkeit, wird sie ihm von seinem Körper entnommen. Und so wird er einen stinkenden Geruch haben, den stinkendsten Geruch überhaupt, wie verendete oder Tiere sozusagen, die verstorben sind und deren Leiche, nach einer Woche oder mehreren Wochen, sieht man, wie sie einen ekelhaften Geruch bekommt. Und genauso wird sein Zustand sein und wird sein Geruch sein. Und so wird die Seele mit hochgenommen und man möchte die Himmelstore, die Paradiestore sozusagen öffnen und sie werden ihm nicht geöffnet. Basierend darauf, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wird nicht geöffnet, bis das Kamel durch den Stecknadelkopf sozusagen durchgeht. Manche Gelehrte sagen, mit dem Kamel ist wirklich das tatsächliche Kamel gemeint. Andere Gelehrte wiederum sagen, dass bei den Arabern früher auch das Wort Kamel benutzt würde für einen komplizierten Umschreiber, für einen großen Gegenstand, für große, dicke Seile sozusagen. Und das ist ja ein Sprichwort, eine Redensart sozusagen, um eine Sache für unmöglich zu halten. Sagt man ja auch, im Deutschen gibt es ja auch viele, ich werde nicht das und das machen, bis vielleicht die Sonne im Westen aufgeht, kann man nicht benutzen, weil sie sowieso im Westen aufgehen wird. Aber ich werde das und das nicht machen, bis die Schweine anfangen zu fliegen. Ja, und damit will man jetzt nicht sagen, ich warte jetzt, bis die Schweine anfangen zu fliegen, sondern damit will man sagen, das ist unmöglich, ich werde das auf jeden Fall nicht machen. Und dieses Sprichwort benutzt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, bis das Kamel durch den Stecknadelkopf, ihr wisst, womit man näht und dieser Kopf durch den der Faden durchgezogen wird, bis das Kamel da durchgeht. Das heißt, es ist unmöglich sozusagen. Und deswegen ist es unmöglich, dass denen die Paradiestore geöffnet werden. Und so wird beauftragt, dass seine Seele wieder zurückkehren wird zu dem Körper. Und so wird Munkar und Nakir kommen und sie werden ihn fragen, wer ist dein Herr? Und er wird sagen, la adri, ich weiß es nicht. Und dann wird gefragt, was ist deine Religion? Und er wird sagen, la adri. Und dann wird gefragt, wer ist der Mann, der zu euch gesandt wurde? La adri. Was ist der Zustand für denjenigen, möge uns Allah subhanahu wa ta'ala fernhalten von diesem Zustand, wie wir erwähnt haben. Eben haben wir denjenigen gesehen, der in Wonne leben wird und der direkt eine Antwort parat hat. Und derjenige wird stottern und sagen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und so wird er geschlagen mit einem großen Gegenstand, der ihm 70 Jahre Schmerz verleitet. Ein Schlag mit diesem großen Gegenstand gibt ihm 70 Jahre Schmerz. Und so wird beauftragt, verengt sein Grab. Und so wird sein Grab, subhanallah, liebe Geschwister, sollte nicht normal an uns vorbeigehen, sondern wir sollten uns wirklich versuchen, diese Sache vor Augen zu halten, wie gewaltig dieser Zustand ist. Wenn gesagt wird, dass wir einen festen Glauben daran haben und dass wir diese Sache fest verinnerlichen und dass wir diese Sache versuchen, uns vor Augen zu ziehen, damit wir ermahnt werden, wenn wir über diese Sache der Bestrafung reden, damit wir ermahnt werden, dass wir auch einen Nutzen daraus ziehen. Subhanallah, es wird gesagt, verengt ihm sein Grab. So wird sein Grab so sehr verengt, dass seine linke und dass seine rechte Schulter zusammenkommen. Und wenn du dir das so vorstellst, du versuchst sie so eng wie möglich zu machen, ist unmöglich, dass diese zusammenkommen. Ja, aber es wird so eng, sein Körper, wenn ja nicht so wie er da steht, wird sowas von eingeengt, bis seine linke und seine rechte Schulter zusammen sind sozusagen. Und subhanallah, was ist das für ein Zustand für denjenigen, der ungehorsam sei gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wird ihm das Paradiestor gezeigt, geöffnet und es wird gesagt, das wäre dein Zustand gewesen, hättest du Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam gezeigt. Und dann wird ihm das Höllenfeuer gezeigt und wir sagen, hier wird dein Platz sein. Und so wird jemand kommen mit einer wohl hässlichen Gestalt und sagt ihm, ich bin die Botschaft
für deine Bestrafung. Ich will deine schlechten Taten. Und so wird derjenige sagen, O Allah, lass die Stunde nicht kommen. O Allah, lass die Stunde nicht kommen. O Allah, lass die Stunde nicht kommen. Und trotzdem wird sie eintreffen. So viel nur zum Zustand für denjenigen, der kein Gehorsam gezeigt hat gegenüber oder kein Gehorsam gezeigt hat zu Allah subhanahu wa ta'ala. Möge uns Allah subhanahu wa ta'ala vor solch einem Zustand schützen und uns diesen Zustand niemals schmecken lassen.
من الأدلة أيضا أن النبي كان في التشهد الأخير في الصلاة بعد أن يفرغ يستعيذ بالله تعالى من الأربع والحديث الصحيح اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال هذا دليل على عذاب القبر كذلك من الآثار كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إذا مر بالقبور يبكي فقيل له يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي إذا مررت بالقبور قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد.
Ebenfalls, liebe Geschwister, um zu sehen, ebenfalls der authentische Beweis in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir reden über die Beweise für die Lahmlegung oder für die Bestrafung im Grab, dass wir die Beweise dazu haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim letzten Tashahhud, nachdem er die Tashahhud gemacht hat, hat er Allah subhanahu wa ta'ala um vier Dinge sozusagen, hat er Schutz gebeten, um vier Dinge. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Bestrafung im Grab. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Bestrafung des Höllenfeuers. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Fitna vom Leben und vor der Versuchung des Lebens und des Todes. Und O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Versuchung des Messias Dajjal. Das ist ebenfalls eine Aussage, die uns zeigt, dass die Bestrafung im Grab eine Wahrheit ist. Dass die Bestrafung im Grab eine Wahrheit ist. Ebenfalls, liebe Geschwister, wird überliefert an Osman ibn Affan, dass dieser, wenn er an den Gräbern vorbeigegangen ist, dass er anfing, ja, in Strömen zu weinen, dass er anfing, richtig zu weinen. Und so wurde ihm gesagt, O Osman, wir reden über Paradies und über Hölle und nichts passiert. Und dann gehst du an den Gräbern vorbei und du weinst. Und so sagte er, weil ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hörte, wie er sagte, dies ist die erste Stufe des Jüngsten oder des Gerichts. Dies ist die erste Stufe. Wenn du hier sozusagen sinngemäß Übersetzung, wenn du hier entkommst oder wenn es hier gut für dich ist, ist alles andere, was danach kommt, einfach und auch gut für dich.
أرى المقام قد ضاق فإن قدر البقاء الواصل مع هذا الركن من أركان الإيمان واليوم الآخر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
So sehen wir, liebe Geschwister, dass die Zeit knapp wird. So werden wir inshallah nächste Woche da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich sage diese Worte und bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.